Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und jetzt weiter in Kapitel 2, Abvers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nun, dieser Text, wie ihr gemerkt habt, ist wieder außerhalb der Reihe, die ich sonst habe, Lukas-Evangelium. Ich denke aber trotzdem, dass es ein sehr wichtiger Text für uns ist. Wir haben viele Paare in unserer Gemeinde und wir haben auch einige junge Paare. Und gerade für die ist es wichtig, ja, diese Grundlage zu hören. Wie hat Gott eigentlich das gemacht? Was ist die Aufgabe des Mannes? Was ist die Aufgabe der Frau? Wie ist es überhaupt zur Ehe gekommen? Wie sollen wir uns gegenseitig verhalten? All diese Fragen wollen wir heute uns ja jedenfalls die Grundlage anschauen. Nun, was lehrt uns denn dieser Bericht über die Schaffung von Mann und Frau? Das Erste, was hier deutlich wird, ist, sie sind beide etwas ganz Besonderes. Sie sind die Krone der Schöpfung. Wir haben es heute auch in dem Psalm gehört, wo Gott sagt, ja, er hat den Menschen klein wenig geringer als die Engel geschaffen und er hat ihn zur Krone gemacht, zur Krone der Schöpfung. Gott hat die ganze Schöpfung nicht einfach so geschaffen, sondern er hatte eine ganz bestimmte Absicht mit ihr. Sie soll Gott verherrlichen. Ja, der Mensch als Gründer der Schöpfung hat das als hervorragende Aufgabe, er soll Gott verherrlichen. Aber die ganze Schöpfung hat diese Aufgabe. Paulus schreibt uns in Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Die ganze Schöpfung soll uns auf Gott hinweisen. Aber der Mensch hat hier eine besondere Stellung. Und das wird deutlich in diesem Schöpfungsbericht. Er wird zuletzt geschaffen. In ihm wird, ja, haucht Gott seinen Lebensodem direkt ein. Nur beim Menschen sagt Gott, ja, kommt diese göttliche Vorankündigung, lasst uns Menschen machen. Gott macht deutlich, er möchte jetzt etwas ganz Besonderes hier schaffen. Und dann sagt er es, nämlich etwas in seinem Bilde. Ja, jedes Geschöpf ist nach seiner Art geschaffen. Das wird extra betont. Ein jegliches nach seiner Art. Aber den Menschen, der wird nach Gottes Art, nach Gottes Bild geschaffen. Und dann spricht Gott den Menschen an. Und er sagt ihm, dass er tatsächlich über die restliche Schöpfung herrschen soll. Und er segnet ihn dazu. An all diesen Punkten wird kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht. Beide sind die Krone der Schöpfung. Beide sind im Gottesbild geschaffen. Und beide sollen über die Erde herrschen und beide sollen damit Gott verherrlichen. Also der Schöpfungsbericht betont zunächst einmal die Gleichheit von Mann und Frau. Und dann besonders im zweiten Kapitel, im ersten Mose, da wird dann der Unterschied beschrieben. Ja, die Ungleichheit, die Verschiedenheit von Mann und Frau. Mann und Frau sind bei all ihrer Gleichheit eben nicht in jeder Beziehung gleich, sondern der Mann ist das Haupt und die Frau ist seine Gehilfin oder auch sein Beistand. Also, diese beiden ersten Kapitel machen uns deutlich, Mann und Frau sind gleich und doch verschieden. Und das widerspricht sich erst einmal in unseren Augen. Aber genau das sagt die Bibel. Gott hat es genau so gewollt. Und er hat es so gewollt, um verherrlicht zu werden. Er hat den Mann und Frau gleich gemacht und doch ungleich gemacht, um verherrlicht zu werden. Und wenn dadurch Gott verherrlicht wird, dann bedeutet das für uns Segen. Aber das müssen wir uns jetzt, bevor wir durch diese einzelnen Punkte durchgehen, vor Augen halten. Das, was Gott verherrlicht, das ist das Beste, was uns passieren kann. Das bedeutet Segen für uns, Erfüllung für uns. Nun, wir wollen uns jetzt zwei Dinge anschauen, nämlich eben diese beiden Punkte. Erstens, in welchem Sinne Mann und Frau gleich sind und in welchem sie verschieden sind und was das dann bedeutet. Also der erste Punkt, die Gleichheit von Mann und Frau. Und das ist wichtig zu wissen, was es denn bedeutet, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Man kann das sicherlich allgemein formulieren oder definieren. Ja, der Mensch hat eine Vernunft, ein Gewissen, er hat Kreativität und so weiter, alle möglichen Eigenschaften, die uns von den Tieren unterscheiden und die uns ja mit Gott ähnlich machen. Aber im Lichte der fünf Bücher Mose und darüber hinaus der ganzen Bibel liegt der Schwerpunkt darauf, dass der Mensch Gottes Charakter, Gottes Wesen, Gottes Heiligkeit in der Welt widerspiegeln soll. Also es geht nicht so sehr darum, dass der Mensch ähnliche Charakterschaften wie Gott hat, sondern dass er Gottes Charakterschaften in der Welt widerspiegelt. Das hängt natürlich damit dann zusammen. Also indem der Mensch Gott in der Welt widerspiegelt, indem der Mensch an sich zeigt, wie Gott ist, ist er das Ebenbild Gottes. Und die Frage ist ja, wie spiegelt denn der Mensch Gottes Charakter wider? Und die Antwort, die die Bibel uns gibt, ist, indem er nach Gottes Geboten lebt. Gottes Gebote kommen ja aus ihm heraus, aus seinem Charakter, sie spiegeln uns ja seinen Charakter wider. Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott sagt, ich bin die Liebe. Und indem wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, zeigen wir Gottes Liebe in der Welt. Aber das wird nun schon hier in diesem ersten Gebot deutlich. Und hier wird die Grundlage gelegt, dass der Mensch Gott in der Welt widerspiegelt, indem er die Gebote Gottes erfüllt. Was ist das erste Gebot? wichtig an alle jungen Paare, und die es gerne werden wollen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Vers 28, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet. Wie es ein mir bekannter Pfarrer so deutlich ausdrückte, die Ehe ist darauf angelegt, Kinder zu kriegen. Ja? Also die ist nicht darauf angelegt, Erfüllung für sich selbst oder Selbstbefriedigung zu finden, sondern sie ist vor allen Dingen erstmal angelegt, Gott zu verherrlichen. Und das geschieht tatsächlich dadurch, dass man sich mehrt und die Erde füllt und in der Erde herrscht. Der Mensch ist von Gott eingesetzt, um an seiner Stelle über die Erde zu herrschen. Der Mensch bekommt natürlich von Gott diese Herrschaft verliehen und er steht somit im Dienst Gottes und er muss Gott dafür Rechenschaft abgeben. Also es ist nicht so, dass Gott komplett von seinem Thron abtritt und jetzt sagt, jetzt macht ihr mal, sondern er steht unter Gott und er ist von Gott eingesetzt, an seiner Stelle zu herrschen. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht, Jörg Wernberg hat es auch schon mal gebracht, das ist dieses wunderschöne Bild mit der Statue des Königs. Ja, wir sind Statuen des Königs, so wie damals der König in seinem Land, in seinem Herrschaftsbereich nicht überall gleichzeitig sein konnte und Statuen aufstellen lassen hat. Und dann kamen die Leute und haben gesehen, aha, hier, das ist anscheinend der Herrschaftsbereich dieses Königs. Genauso sind wir lebendige Statuen Gottes in der Welt und es wird daran deutlich, da wo der Mensch ist, da ist der Herrschaftsbereich Gottes. Und da die ganze Welt der Herrschaftsbereich Gottes ist, Gott hat die ganze Welt geschaffen, in der ganzen Welt soll Gott verherrlicht werden, deshalb soll sich der Mensch vermehren und auf diese Weise nach und nach die Welt ausfüllen und damit Gott auf der ganzen Welt verherrlichen. Darum dieses entscheidende, wichtige erste Gebot. Seid fruchtbar und mehret euch. Der wunderbare Garten Eden sollte sich durch und mit den von Gott gesegneten Menschen Stück für Stück über die ganze Erde ausbreiten. Die sollten also nicht dort bleiben, sondern die ganze Erde sollte zu einem Garten Eden werden. Die Erde sollte erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Der Mensch, Mann und Frau sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Beide sollen ihn in der Welt widerspiegeln, indem sie die Welt erfüllen und an Gottes Stelle in der Welt herrschen. Der Segen und dieser Auftrag geht an beide Geschlechter, an Mann und Frau. Jedoch, wenn wir weiterlesen, das habe ich heute nicht gelesen, aber ihr kennt das, 1. Mose Kapitel 3, da lesen wir, dass beide, Mann und Frau, darin versagt haben. Ja, wir lesen uns von dem Sündenfall. Aber der Sündenfall bedeutet jetzt nicht, dass wir diese Aufgabe von Gott los sind, dass der Mensch nicht mehr den Auftrag hat, sondern der Mensch hat immer noch den Auftrag, Gott in der Welt zu verherrlichen. Nur, dass er nicht mehr dazu in der Lage ist. Nur ein Mensch war dazu in der Lage, und das ist der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus. Jesus hat Gott tatsächlich in vollkommener Weise in dieser Welt verherrlicht, indem er in vollkommener Weise Gottes Gebote erfüllt hat. Und jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, ist deshalb auf diesen Mensch, auf diesen menschgewordenen Gott, auf Christus angewiesen. Wenn ihr Zeit habt, lest euch zu Hause mal in Ruhe Kolosser Kapitel 1 durch. Dann wird das so wunderbar deutlich. Kolosser Kapitel 1. Ich lese jetzt nur zwei Verse daraus. Vers 15 und Vers 19 und 20. Davor sagt Paulus, weil ihr Christus kennengelernt habt, weil ihr an ihn glaubt, weil er für euch gestorben ist, deshalb seid ihr jetzt in der Lage, Gott in der Welt zu verherrlichen. Und dann sagt er das eben über Christus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Nur Christus konnte diese Bestimmung des Menschen erfüllen. Er hat sie erfüllt. Und auch hierin sind Mann und Frau dann wieder gleich. Beide brauchen die Erlösung durch Gott. Beide brauchen Vergebung ihrer Schuld. Beide brauchen Christus. um ihre Bestimmung zu erfüllen, Gott zu verherrlichen. Und wisst ihr, wie der Mensch jetzt Gott verherrlicht? Indem er von Christus gerettet wird. Das ist das Besondere. Indem Gott durch das Werk Christi unsere Sünden vergibt, unser Herz erneuert, uns zu seinen Kindern macht, macht er uns fähig, dass wir ihn in der Welt verherrlichen, weil wir seine Kinder werden. Also Gott gibt uns den Auftrag, dass wir ihn verherrlichen sollen. Er selber erfüllt diesen Auftrag. Er selber sorgt dafür, dass wir diesen Auftrag erfüllen können durch Christus. Fassen wir das zusammen. Mann und Frau haben den gleichen Wert und die gleiche Würde vor Gott. Aber die Tatsache, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, muss uns vor unqualifizierter Gleichmacherei der Geschlechter warnen. Gott will, dass Männer Männer sind und Frauen Frauen. Und wir werden uns jetzt anschauen, dass das tatsächlich viel mehr für uns eine Bedeutung hat, und dass es mit viel mehr zu tun hat, als nur, dass wir anatomische Unterschiede haben. Dass wir äußerlich sehen, aha, das ist Mann und das ist eine Frau, es geht um viel mehr als diese Äußerlichkeit. Heutzutage wird ja propagiert, dass es eben eigentlich neben diesen Äußerlichkeiten keinen wirklichen Unterschied gibt. Nun, wir sehen, dass es doch wesentliche Unterschiede gibt. Also, das ist der nächste Punkt, die Verschiedenheit oder die Ungleichheit von Mann und Frau. Und diese Verschiedenheit wird jetzt ausführlich im 1. Mose Kapitel 2 beleuchtet. Und das jetzt nochmal grundlegend, gerade für euch Schüler, die ihr Religionsunterricht habt oder auch vielleicht natürlich anderen, wenn ihr das irgendwo gehört habt. Es wird oft so gesagt, dass in der Bibel im 1. Mose gibt es zwei Schöpfungsberichte. Da gab es zwei Quellen, zwei uralte Legenden. Die passen nicht ganz zueinander, aber waren vielleicht beide so nett oder so schön und die haben sie einfach dort reingepackt. Ja, man merkt, das ist alles nur eine Legende, weil die widersprechen sich ja schon. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann wird man sehen, es ist nicht so, dass da zwei verschiedene Schöpfungsberichte stehen, sondern es ist ein kunstvoll zusammengestellter, ein wunderbarer, einheitlicher Bericht, der eben so aufgebaut ist, dass wir im ersten Kapitel die ganze Schöpfung zusammengefasst, kompakt, ja fast poetisch vermittelt bekommen. Und jetzt im zweiten Kapitel werden einige Elemente herausgegriffen und nochmal ausführlicher beleuchtet. Ja, 1. Mose 2, das gibt uns jetzt die notwendige Ergänzung zum Schöpfungsbericht. Wir bekommen Dinge, die wir für die weitere Geschichte wissen müssen, verschiedene Hintergrundinformationen. Wir erfahren über den Auftrag, den der Mensch hat und wie er ihn erfüllen soll. Und da wird nun klar, dass Mann und Frau unterschiedliche Aufgaben zur Erfüllung des einen Auftrags haben. Ja, wenn man so will, im 1. Mose 1, da wird deutlich, der Mensch wurde von Gott geschaffen und er hat einen Auftrag bekommen, er soll in der Welt herrschen und damit Gott verherrlichen. Und im 1. Mose 2 wird jetzt deutlich, ja, aha, Mann und Frau, deshalb zwei Geschlechter haben jetzt verschiedene Bereiche, wie sie diesen einen Auftrag gemeinsam erfüllen sollen. Gott setzt Adam, den er zuerst geschaffen hat, in den Garten Eden. Er soll den Tieren einen Namen geben. Und durch dieses Namen geben wird in der Bibel immer deutlich, dass jemand die Herrschaft ausübt, dass jemand höher gestellt ist als der, den er den Namen gibt. Also Gott beruft Abraham und dann gibt er dem Abraham einen neuen Namen, nämlich Abraham. Und es wird deutlich, du stehst jetzt in meinem Dienst. Jesus beruft Petrus und das Erste, was er macht, sagt, du heißt jetzt nicht mehr Petrus. Und es wird deutlich, ich nehme dich jetzt in meinem Dienst. Und wenn Adam allen Tieren einen Namen geben soll, dann wird dort schon seine Herrschaft in der Welt deutlich. Aber nicht nur das. Gott führt Adam damit vor Augen, dass da kein anderes Wesen ist, welches ihm entspricht. Ja, der hat den ganzen Tag zu tun, diese Tiere zu benennen und der wird dann irgendwann mitbekommen haben, okay, die sind wirklich toll und Gott ist ein herrlicher Schöpfer, aber da ist ja nichts, was mir entspricht. Nun, Gott hat nicht vergessen, die Frau zu schaffen. Also das ist jetzt nicht so, dass Gott dann selber merkt, ach, ich habe hier eine Entsprechung vergessen. Wenn wir mal gucken, Vers 18, da sagt Gott, bevor er die Tiere zu Adam schafft, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und dann das nächste ist, dass er die Tiere zu Adam bringt. Adam soll es selbst erkennen, dass es nicht gut ist, dass er allein ist. Und dann liegt da noch etwas drin, das wird im Neuen Testament dann deutlich. Gott wollte durch diese zeitversetzte Schaffung von Mann und Frau auch schon deutlich machen, dass der Mann das Haupt ist und die Frau seine Gehilfin. Das schreibt uns Paulus zum Beispiel im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Adam konnte seinen Schöpfungsauftrag alleine nicht erfüllen. Das liegt in der Natur der Sache. Seid fruchtbar, mehret euch und verherrlicht so Gott. Ja, da stand Adam da und konnte es nicht erfüllen. Er merkte, dass unter den Tieren kein Partner war, der ihm entsprach. Irgendetwas fehlte. Und nun ließ Gott Adam in den Schlaf fallen. Er nahm eine Rippe heraus, er machte aus dieser Rippe die Frau. Und dann brachte er die Frau zu Adam. Und als Adam die Frau sah, da war er einfach verzückt. Das war der Moment in seinem Leben. Und die ersten Worte des Mannes, die uns überliefert sind, die sind dann keine nüchterne Feststellung, sondern das ist ein Freudenausruf. Das ist eigentlich Poesie. Das ist ein, man könnte sagen, ein Liebesgedicht des Mannes an seine Frau. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Er hat den ganzen Tag die Tiere benannt. Jetzt kommt seine Entsprechung. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also Adam erkennt, das ist endlich ein Geschöpf, was mir entspricht. Sie ist so wie ich, sie ist gleich wie ich, aber doch ungleich. Sie ist eine Frau. Und deshalb sagt er, das wird schon in den Namen hier deutlich, sie ist eine Männin. Das ist sehr gut übersetzt von Luther. Dort steht das Wort Isha. Mann heißt Ish und die Frau ist dann die Isha. Ja, sie ist von mir genommen. Aber sie ist so wie ich, aber sie ist eben doch meine Entsprechung. Anders als ich, Isha. Die Frau war keine Rivalin für Adam, sondern eine ihm ebenwürdige Partnerin. Die einzige, die sein innerstes Verlangen stillen konnte. Und in diesem Geschehen gründet sich die Ehe. Gott sagt dann im Anschluss, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Gott fügt den Mann und die Frau, die von ihm genommen war, wieder zusammen. Aber jetzt auf viel vollkommenere Art und Weise, auf befriedigendere Art und Weise. Mann und Frau verbinden ihr Leben im Bund der Ehe. Sie leben nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern ein gemeinsames Leben, in dem einer für den anderen da ist und beide zusammen so Gott die Ehre geben. Matthew Henry hat das so ausgedrückt, die Frau wurde aus einer Rippe aus Adams Seite gemacht, nicht aus seinem Kopf, um über ihn zu herrschen, nicht aus seinen Füßen, um von ihm zertrampelt zu werden, sondern aus seiner Seite ihm gleichgestellt, um unter seinem Arm Schutz zu finden und nahe der Liebe seines Herzens zu sein. Wunderschöne Erklärung, finde ich. Und dann steht da noch der Zusatz, hochinteressant, Mann und Frau waren nackt und schämten sich nicht. Das heißt, sie hatten nichts voreinander zu verbergen. Sie lebten in vollkommener Einheit. Das war Gottes herrlicher Plan. Das war Gottes Stiftung, Gottes Geschenk, Gottes Wille, die Ehe. Mann und Frau führen ein Leben, werden eine Einheit. Dort steht wörtlich, sie kleben aneinander. Das war also keine gesellschaftliche Entwicklung, keine kulturelle Entwicklung, die so ihre Zeit in unserer Geschichte hatte und jetzt so langsam abgelöst werden kann durch neue Arten des Zusammenlebens. Was jetzt gerade in unserer Gesellschaft läuft. Ja, die Ehe, warum ist die Ehe eigentlich was Besonderes? Nein, sie ist nichts Besonderes. Ob ihr in einer WG zusammenlebt, ob ihr homosexuell seid und mit Gleichgeschlechtlichen zusammenlebt, ob ihr ständig wechselnde Partner habt, das ist alles irgendwie eben neue Arten des Zusammenlebens. Nein, das ist alles, also man sagt, das sind alles eben Entwicklungen, so wie die Ehe auch eine Entwicklung war. Nein, die Ehe war Gottes herrlicher Plan. Und durch die Ehe, durch Mann und Frau zusammen, wird Gott in der Welt verherrlicht. Nun, was bedeutet es für den Mann, das Haupt in der Ehe zu sein? Haupt sein, das bedeutet nicht, Herrschsucht auszuüben. Das wird sicherlich oft so ausgelegt und auch oft so verstanden. Ja, wenn der Mann das Haupt ist und die Frau sich unterordnen soll, so wie wir es ja heute auch im Epheserbrief gehört haben, dann bedeutet das, dass der Mann machen kann, was er will und die Frau muss sich fügen. Das ist quasi so wie ein Herr und sein Sklave. Aber der Mann ist das Haupt nicht um des Herrschens willen, sondern um Gottes willen. Er trägt als Haupt die Hauptverantwortung, Gott zu verherrlichen. Und die Frau soll ihn dabei unterstützen. Die Frau ist nicht die Sklavin des Mannes, die so die niederen Dienste macht, sondern die Frau soll den Mann worin unterstützen? In seiner Führung unterstützen, Gott zu verherrlichen. Nun, woran wird jetzt die Führung des Mannes konkret erkennbar hier in diesem ersten Kapitel in der Bibel? Das erste, das habe ich ja schon so angedeutet, ist, dass der Mann der Frau den Namen gibt. Dadurch wird eine gewisse Führung, eine gewisse, ja, das Hauptsein deutlich. Und nicht nur das, sondern der Mann erklärt mit diesem Namen auch, in welcher Beziehung die Frau zu ihm steht. Der Name hat ja eine Bedeutung. Er machte der Frau schon deutlich, welche Aufgabe sie hat. Du bist mir die mir ebenbürtige Partnerin, Gehilfin. Du bist mir gleich und eben doch ungleich, um mich zu ergänzen. Das ist die Aufgabe der Frau. Der Mann, der hier eben der Frau durch den Namen schon deutlich macht. Und dann der zweite Punkt, wo das Hauptsein des Mannes deutlich wird. Der Mann erhält den Auftrag, Vater und Mutter zu verlassen, um einen neuen Haushalt zu gründen. Und das bedeutet, der Mann erhält den Auftrag, für die Frau zu sorgen. Es ist seine Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung der Frau, sondern der Mann hat die Verantwortung, für die Frau zu sorgen, sich für die Frau aufzuopfern. Also der Mann darf seine Frau nicht unterdrücken oder bevormunden. Wenn er das dann doch tut, dann hat er seine Aufgabe falsch verstanden. Er soll seine Frau beschützen und er soll sie versorgen. In seiner Verantwortung liegt es, seine Frau und seine Ehe so zu führen, dass Gottes Schöpfungsauftrag erfüllt wird. Das heißt, dass seine Frau und ihre gemeinsame Ehe Gott verherrlichen. Nun, was bedeutet es für die Frau, die Hilfe des Mannes zu sein? Eine Gehilfin, die ihm entspricht, steht dort. Nun, das, was ich schon gesagt habe, nur sie ist dem Manne gleich. Der Mann kann nur mit ihr eine Partnerschaft auf seiner Ebene eingehen. Aber zugleich ist die Frau seine Hilfe, sein Beistand. Und indem die Bibel die Frau so nennt, macht sie eben sehr deutlich, dass die Frau nicht die Sklavin des Mannes ist, sondern eine ebenbürtige Ergänzung. Sie ist seine notwendige Hilfe. Ohne die Frau ist der Mann aufgeschmissen. Nun, weil der Mann das Haupt ist und die Frau seine Gehilfin ist, ist das jetzt eine Bedrohung für die Frau? Ist dadurch jetzt die Frau weniger wert als der Mann? Hat sie jetzt eine niedrigere Aufgabe als der Mann? Die Antwort ist nein. Sie hat den gleichen Wert, die gleiche Würde wie der Mann. Aber Mann und Frau haben verschiedene Aufgaben, um sich zu ergänzen und den einen Auftrag zu erfüllen. Uns wird das heutzutage so eingetrichtert, dass wenn es verschiedene Bereiche, verschiedene Aufgaben, verschiedene Verantwortung gibt, dass dann und dann vielleicht einer noch das Haupt ist und der andere nicht das Haupt ist, sondern die Gehilfin ist, dass das definitiv bedeutet, dass es dann unterschiedliche Wertungen gibt. Das ist dann weniger wert. Aber es ist nicht so. Mann und Frau haben verschiedene Aufgaben, um sich zu ergänzen und den einen Schöpfungsauftrag zu erfüllen. Und die Aufgabe der Frau ist es eben nicht zu herrschen, zu führen, sondern unter der Leiterschaft des Mannes zu stehen und den Mann darin zu unterstützen. Mann und Frau sein wurde so von Gott festgelegt. Sie haben dieselbe Natur, sie sind ein Fleisch, sie sind geistlich, intellektuell gleichgestellt, aber sie haben gleichzeitig Unterschiede. Ja, das meine ich damit, es sind nicht nur anatomische Unterschiede, sondern das Geschlecht, die Geschlechtlichkeit bestimmt das ganze Wesen des Menschen. Der Mann soll die Frau lieben und für sie da sein, indem er seine primäre Verantwortung annimmt und danach strebt, dass beide den Auftrag Gottes erfüllen und ihn verherrlichen. Und die Frau soll den Mann lieben und für ihn da sein, indem sie ihm dabei hilft. Und beide Geschlechter werden so ihre Erfüllung finden und Gott verherrlichen. Und das gilt natürlich auch außerhalb der Ehe. Das gilt also auch, wenn man nicht in einer Beziehung, in einer Ehe lebt. Ja, der Auftrag, der ist an Mann und an Frau gegeben, grundsätzlich, nicht nur an Ehemann und Ehefrau. Das wird dann im Neuen Testament deutlich in der Gemeinde, wo eben Paulus sagt, ja, die Männer haben die Leiterschaft in der Gemeinde. Nicht nur über die Verheirateten, ihre eigenen Frauen, sondern über alle Frauen in der Gemeinde. Und die Frauen sollen sie darin unterstützen. Das wird aber auch deutlich, das sage ich den Jüngeren immer, in der Art, wie man mit dem anderen Geschlecht grundsätzlich umgeht. Die Verantwortung des Mannes für die Frau, die beginnt nicht erst, wenn er dann vorm Traualtar steht. Die beginnt auch nicht dann, wenn man sich miteinander verlobt. Die beginnt auch nicht dann, wenn man sagt, wir gehen jetzt zusammen, wir wollen jetzt Freundschaft schließen, wir wollen eine Beziehung beginnen. Sondern die Verantwortung des Mannes zur Frau, die gilt von seiner Geburt an, weil er halt ein Mann ist. Und genauso ist es bei der Frau. Und das sollten vielleicht gerade die Jüngeren unter euch beachten, dass ihr nicht die Sachen wegschiebt, so das ist dann alles irgendwann in der Ehe dran, sondern nein, ihr jungen Männer habt die Verantwortung der Leitung, der Führung, ihr müsst vor Gott dafür, ihr steht vor Gott dafür in der Verantwortung und ihr Frauen solltet den Männern sie darin unterstützen. Und wenn beide ihre Aufgabe erfüllen, dann werden sie ihre Erfüllung finden und Gott verherrlichen. Aber wir haben es schon gehört, Mann und Frau fanden eben nicht ihre Erfüllung, sondern sie zweifelten daran, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint, durch die Versuchung des Teufels. Ja, der Teufel kam und hat dem Menschen vorgegaukelt, ja, Gott enthält euch etwas vor. Gott will euch unterdrücken. Gott will euch nicht alles geben. Ihr könntet noch so viel mehr erreichen. Und da sind wir wieder beim Sündenfall. Aber das Interessante beim Sündenfall ist, wie es zum Sündenfall kam. Bei der Versuchung durch die Schlange haben beide, Mann und Frau, in ihrer Verantwortung, in ihrer Aufgabe versagt. Die Frau übernahm die Führung und der Mann gab sie ab. Eva führte das Gespräch mit der Schlange. Eva aß von der Frucht. Eva gab die Frucht Adam. Adam stand daneben und hat zugeschaut. Ja, wenn wir den Bericht lesen, da ist es nicht so, dass Adam dann noch irgendwo hergeholt werden muss von Eva. Der steht die ganze Zeit daneben. Noch bevor sie überhaupt von der verbotenen Frucht aßen, wo wir sagen, das ist der Sündenfall, da befanden sie sich auf dem Weg der Sünde, weil sie ihre jeweilig von Gott gegebene Aufgabe nicht erfüllen. Eva widersetzte sich der Führung ihres Mannes und war der Anführer auf dem Weg zur Sünde. Adam dagegen, und das war quasi noch viel schlimmer, gab seine Führung auf und folgte der Frau. Weil Mann und Frau ihre Aufgaben vertauschten, fiel der Mensch von Gott ab. Nun, es hätte auch sein können, dass wenn der Adam als erster versucht worden wäre, dass auch Adam gesagt hätte, ja gut, dann probiere ich es mal. Das kann sein, aber das ist Spekulation. Fest steht, beide haben ihre Aufgaben vertauscht und da begann schon der Weg der Sünde. Und mit diesem Beginn war es dann klar, dass darauf noch mehr Sünde folgt. Nun, es gibt manche Theologen, manche feministische Theologen vor allen Dingen, die sagen, dass diese Stellung von Mann und Frau zueinander, dass der Mann das Haupt ist und die Frau seine Gehilfin, dass das eine Folge des Sündenfalls ist. Dass das ein Gericht über die Frau ist. Ja, da kommt dann das Gericht und Gott sagt in 1. Mose 3, Vers 16, der Mann soll über dich herrschen. Und dann kam Christus und hat uns befreit vom Fluch der Sünde und damit ist auch dieses Gericht aufgehoben und jetzt kann auch die Frau wieder herrschen und leiten und alles Mögliche machen, was bisher nur dem Mann vorbehalten war. Hier wird deutlich, dass es Gottes gute Schöpfungsordnung von Anfang an war. Dass es Gottes Schöpfungsordnung zum Segen von Mann und Frau war. Dass der Mann das Haupt und die Frau seine Gehilfin ist. Und dass im Gegenteil die Gleichmachung und der Tausch der geschlechterspezifischen Aufgaben zur Sünde führte. Christus ist tatsächlich gekommen, um Männer und Frauen von der Sünde und ihrem Fluch zu erlösen. Und Männer wie Frauen können im Glauben an Christus erkennen, dass sie ihren wahren Wert nicht in sich, nicht in ihrer Leistung, nicht in ihrer Stellung, sondern in Gott und in seinem Sohn Jesus Christus haben. Ich habe nicht meinen Wert und meine Würde darin, dass ich der Chef bin, dass ich jetzt die besondere Aufgabe habe oder dass ich jetzt hier die Gehilfin sein kann. Nein, ich habe meinen Wert, meine Würde in Gott. Und gerade indem dann der Mann das Haupt und die Frau die Gehilfin ist, können sie Gott verherrlichen. Das wird alles durch Christus deutlich und durch Christus erst möglich. Paulus geht sogar so weit, dass er dann die Ehe von Mann und Frau auf Christus und die Gemeinde deutet. Ja, christliche Ehen sind ein Zeugnis in der Welt für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Der Bund der Ehe ist ein Zeugnis in der Welt für den Bund zwischen Christus und der Gemeinde. Und in diesem Bund, in dieser Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, da geht es eben nicht um Herrschsucht. Egal von welcher Seite. Sondern um Aufopferung, um Liebe, um Demut und um die Verherrlichung und Anbetung Gottes. Gleichheit und Ungleichheit, Gleichheit und Verschiedenheit dienen der Verherrlichung Gottes und sie sind ein Segen für uns. Gleichheit und Verschiedenheit sollten Mann und Frau deshalb zur gegenseitigen Achtung führen. Sie sind beide Ebenbilder Gottes. Und sie bedürfen einander, um die darin enthaltene Bestimmung des Menschen zu erfüllen, Gott zu verherrlichen. Und beide überall brauchen Christus. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus.